Hallo und herzlich willkommen zum 21. Januar 2026. Sie haben uns eine einzelne, aber sehr dichte Quelle geschickt, die es wirklich in sich hat.
Ja, das kann man wohl sagen.
Es ist ein Text, der eine ganze Wissenschaftsdisziplin aufs Korn nimmt und das mit einer Schärfe, die man selten liest.
Es geht um eine satirische Abrechnung mit der Soziologie von Kurt O. Wörl. Allein der Titel ist ja schon ein kleines Kunstwerk. Soziologie, die Wissenschaft vom Wurm, der sich selbst seziert. Genau, das fasst es schon perfekt zusammen.
Und das wirft für unsere heutige Analyse eine zentrale, ja fast schon philosophische Frage auf. Wann wird eine Wissenschaft zur Parodie ihrer selbst? Wir wollen heute gemeinsam die Indizien, die der Autor dafür liefert, mal auseinandernehmen und verstehen, was er uns über Wissenschaft, über Sprache und ja auch den Bezug zur Realität sagen will. Das ist genau die richtige Leitfrage. Denn man muss verstehen, das hier ist Satire in ihrer reinsten Form. Sie übertreibt, sie karikatiert, sie ist absolut gnadenlos einseitig. Absolut.
Aber wie jede gute Satire trifft sie eben wunde Punkte und hält einen Spiegel vor. Der Autor Kurt O. Wörl zielt dabei ja nicht auf bestimmte Forschungsergebnisse.
Nein, gar nicht.
Sondern auf das, was er als die Haltung, die Sprache und die Selbstbezogenheit der Disziplin wahrnimmt. Wir folgen heute also einer Argumentation, die mit dem Florett des Humors und dem Hammer des Spotts geführt wird. Und dieser Hammer, der schlägt gleich beim ersten Thema voll zu, der Sprache. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, bitte.
Der Autor macht etwas Geniales. Er stellt einen der kürzesten, klarsten Sätze, die es gibt.
Der Mensch lebt?
Genau.
Dem stellt er so ein soziologisches Monstrum gegenüber. Ich muss das einfach vorlesen, es ist zu gut. Das Subjekt operiert innerhalb hegemonialer Strukturparameter, die normative Handlungsmuster im Kontext diskursiver Selbstverortung rahmen.
Huch, ja. Seine Schlussfolgerung darauf ist, also die ist brutal. Wer diesen Satz nicht versteht, hat, und ich zitiere, noch Hirn. Das ist ein rhetorisch brillanter Einstieg. Er schafft sofort zwei Lager. Hier die Lebenswelt, das einfache, nachvollziehbare Dasein und dort eine akademische Parallelwelt.
Genau, eine Geheimsprache.
Ja, die in einer Geheimsprache zu kommunizieren scheint. Er suggeriert ja, dass man erst eine Art Initiation durchlaufen muss, um da überhaupt mitreden zu dürfen.
Das erinnert mich so an die ersten Wochen an der Uni.
Absolut. Man sitzt in Seminaren und denkt, man hätte den Anschluss an die menschliche Sprache verloren. Man fühlt sich, ob bewusst oder unbewusst, einfach ausgeschlossen.
Aber Moment mal, lassen Sie uns da kurz innehalten. Ist das denn wirklich fair?
Naja.
Braucht nicht jede Fachdisziplin, ob jetzt Medizin, Physik oder Jura, ihre eigene präzise Sprache, die für Laien zwangsläufig komplex klingt?
Sicher.
Ein Arzt spricht ja auch vom Myokardinfarkt und nicht einfach vom Herzproblem. Wo zieht der Autor da die Grenze? Also zwischen notwendiger Präzision und reiner, sagen wir, Angeberei?
Das ist die entscheidende Frage. Und der Autor beantwortet sie implizit. Er unterstellt, dass es hier eben nicht mehr um Präzision geht, sondern um Distinktion.
Ah, okay.
Es geht nicht darum, einen komplexen Sachverhalt exakt zu benennen, sondern darum, eine Aura der Wichtigkeit und Exklusivität zu erzeugen. Die Satire behauptet, die Sprache diene hier als Mauer, nicht als Brücke.
Eine Mauer, nicht eine Brücke. Das ist ein gutes Bild.
Ja, eine Brücke soll ja verbinden, den Zugang erleichtern. Eine Mauer grenzt ab und schützt das Territorium der Eingeweihten. Wörle treibt das ja auf die Spitze mit Thesen wie Klarheit ist Gewalt oder Verständlichkeit ist Unterdrückung.
Ja, das ist unglaublich.
Er karikatiert damit die Idee, dass eine Vereinfachung der Sprache zwangsläufig eine unzulässige Verkürzung der komplexen Realität sei.
Also die Sprache als eine Art Nebelmaschine, die den Blick eher verstellt, als ihn zu schärfen. Und diese nach innen gerichtete Sprache scheint ja nur ein Symptom für etwas Tieferes zu sein, das der Autor kritisiert. Nämlich, dass der ganze Blick der Disziplin nach innen gerichtet ist. Und hier wird es wirklich interessant. Er beschreibt den Soziologen nicht als Forscher, der die Welt untersucht, sondern als Beobachter, der vor allem, und das ist eine wunderbare Formulierung, sich selbst beim Beobachten beobachtet.
Eine endlose selbstbezügliche Schleife, der Vorwurf der Nabelschau in Reinform. Das ist im Grunde eine Karikatur dessen, was man in den Geistes- und Sozialwissenschaften oft als die reflexive Wende bezeichnet.
Okay, was bedeutet das?
Also die Erkenntnis, dass der Beobachter nie neutral ist, sondern immer Teil des Systems, das er beobachtet. Das ist ja ein wichtiger und auch richtiger Gedanke.
Sicher. Aber die Satire treibt das ins Absurde. Als wäre die Reflexion über den eigenen Blick wichtiger geworden als der Blick selbst. Als würde man die Brille so lange putzen und analysieren, bis man vergisst, hindurchzuschauen.
Genau. Ich musste wirklich lachen bei dem Bild, das er dafür zeichnet. Man könne den Soziologen in einen vollkommen leeren Raum setzen.
Ja.
Und er würde trotzdem ein seitenlanges Gutachten verfassen. Nicht über den Raum selbst, das wäre ja viel zu einfach.
Nein, nein. Nein, über das Schweigen, das Weiß der Wände, oder? Und das ist mein absoluter Favorit, über das strukturelle Nicht-Anwesend-Sein anderer.
Ja, herrlich.
Das ist doch fantastisch. Er beobachtet nicht, was da ist, sondern was nicht da ist und macht daraus dann eine Theorie.
Und es geht ja noch weiter. Eine Fliege an der Wand ist in dieser Karikatur kein Insekt.
Nein, natürlich nicht.
Sondern ein Reproduktionsmuster hegemonialer Raumaneignung.
Das ist der Kern der Kritik. Die Realität wird nicht mehr für sich genommen, sondern dient nur noch als Rohmaterial, das sofort in das eigene, hochkomplexe Theoriegebäude eingespeist wird. Das konkrete Phänomen verschwindet quasi hinter seiner soziologischen Interpretation.
Genau. Der Wurm seziert sich selbst. Wie es im Titel heißt, die Soziologie schaut nur noch auf die Soziologie. Und der natürliche Lebensraum, in dem das stattfindet, ist laut Wörl das Seminar. Er beschreibt das so treffend. Man diskutiert, aber man kommt zu keinem Ergebnis.
Mhm. Man dekonstruiert die Diskussionsgrundlage, dann dekonstruiert man die Dekonstruktion und nach 2 Stunden, alles ist aufgelöst, alles ist in Frage gestellt.
Nur das ursprüngliche Problem nicht.
Genau, nur das ursprüngliche Problem, das vielleicht ganz konkret war, das besteht unberührt fort. Sie kennen das vielleicht aus Meetings in Ihrem eigenen Job, wo am Ende mehr Fragen offen sind als zu Beginn.
Ja, absolut. Es ist eine brillante Zuspitzung dessen, was man oft als l'art pour l'art, also die Kunst um der Kunst willen, im akademischen Betrieb kritisiert.
Die Diskussion wird zum Selbstzweck.
Genau. Das Analysieren wird wichtiger als die Analyse. Der Prozess wird heiliger als das Ergebnis. Man verliert sich in Metaebenen, weil es sicherer ist, über die Methode zu streiten, als sich mit dem schmutzigen, widersprüchlichen Ergebnis zu befassen.
Wenn man also nur im Kreis diskutiert und die Realität in Theorie auflöst, dann kommt am Ende logischerweise nichts Handfestes dabei heraus.
Logisch. Und das scheint der nächste große Kritikpunkt zu sein, die totale Abwesenheit von Praxisbezug. Also was bedeutet das alles? Der Autor kritisiert, der Soziologe problematisiert, ohne Problemlösungen zu finden.
Mhm.
Er findet dafür eine Metapher, die wirklich hängen bleibt. Ein Soziologe mit einem Lösungsvorschlag sei wie?
Ein Pinguin mit Tennisschläger.
Genau. Falsch ausgestattet und auch dünnem Eis wandelnd. Dieses Bild ist so stark, weil es nicht nur Unfähigkeit suggeriert, sondern eine fundamentale Fehlbesetzung. Es ist, laut dieser Satire, gar nicht die Rolle des Soziologen, Lösungen zu finden. Das wäre anmaßend, das wäre praktisch.
Praktisch, ja.
Seine Aufgabe sei es, im Reich der Möglichkeiten zu bleiben. Er sagt nie, so ist es. Er sagt immer, so könnte es gelesen werden. Oder es ließe sich argumentieren, dass. Das Tun, das aktive Handeln, wird als naiv und unter seiner intellektuellen Würde betrachtet. Das wirft aber doch eine Grundsatzfrage auf, die weit über die Soziologie hinausgeht. Was ist die Aufgabe von Wissenschaft?
Ja.
Ist es nur, die Welt in all ihrer Komplexität zu beschreiben, zu analysieren und Probleme aufzuzeigen? Oder hat sie nicht auch eine Art Bringschuld, eine gesellschaftliche Verantwortung, bei der Lösung dieser Probleme zu helfen? Genau das ist der Kern der Debatte. Auf der einen Seite steht das Ideal der reinen Wissenschaft, die wertfrei und distanziert beobachtet, um nicht von politischen oder praktischen Zwängen korrumpiert zu werden.
Okay, und auf der anderen Seite steht die Forderung nach Relevanz, nach Impact, wie man heute so schön sagt. Wörls Satire stellt die Soziologie als den extremsten Vertreter der ersten Position dar. Eine Disziplin, die sich bewusst im Konjunktiv verschanzt hat. Im Konjunktiv verschanztes gefällt mir.
Jede konkrete Handlungsempfehlung wäre ein Verrat an der eigenen Komplexität. Die Analyse wird so zum Endpunkt, nicht zum Ausgangspunkt für Veränderung. Es ist sozusagen die Angst, sich die Hände schmutzig zu machen.
Wenn eine Wissenschaft also eine Sprache pflegt, die kaum jemand versteht, sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und keinerlei praktische Lösungen anbietet, da drängt sich natürlich die ultimative, die provokanteste Frage auf, die der Autor dann auch stellt.
Wozu das Ganze?
Wozu das Ganze? Und seine Antwort ist ein Frontalangriff. Er behauptet klipp und klar, die Soziologie habe sich selbst erfunden, weil sie nicht gebraucht wurde und auch heute nicht gebraucht wird.
Jetzt geht es ans Eingemachte. Bisher waren es Kritiken an der Methode, der Sprache, der Haltung. Jetzt wird die Legitimation der Disziplin als Ganzes in Frage gestellt.
Ja, die Existenzberechtigung.
Er nennt sie ungebeten und übergriffig. Das ist der maximale satirische Angriff. Er behauptet, die Soziologie sei nicht aus einem echten gesellschaftlichen Bedarf entstanden, sondern aus sich selbst heraus, um eine Nische zu füllen, die gar nicht existierte.
Und er beschreibt auch die Mechanismen, durch die dieses System seiner Meinung nach überlebt. Und das klingt dann weniger nach Wissenschaft als nach Bürokratie.
Mhm.
Es überlebe durch Formulierungen, Fußnoten und Förderanträge. Das ist das Bild eines selbsterhaltenen Apparats, der nur noch für sich selbst läuft.
Genau. Und dann stellt er die finale hypothetische Frage. Was würde passieren, wenn die Soziologie von heute auf morgen einfach verschwände? Seine Antwort ist entwaffnend und brutal. Wahrscheinlich nichts. Das ist die ultimative Pointe. Der Text suggeriert eine komplette institutionelle Eigendynamik. Ein System, das sich selbst reproduziert, solange die Strukturen, also Universitäten, Publikationen, Fördergelder existieren.
Richtig.
Der externe Nutzen, die gesellschaftliche Relevanz, wird dabei zur Nebensache. Die Hauptaufgabe des Systems ist es, das System selbst am Laufen zu halten. Das entkoppelt die Existenz einer Wissenschaft vollständig von ihrem eigentlichen Zweck.
Nämlich Erkenntnis über die Welt zu gewinnen?
Genau, die für die Menschen außerhalb dieses Systems von Bedeutung ist. Die Wissenschaft wird zum Selbstzweck.
Er geht ja sogar noch weiter und meint, vielleicht wäre es ohne Soziologie sogar besser. Es gäbe mehr Klarheit in der Sprache und so, seine steile These, vielleicht sogar weniger Spaltung in der Gesellschaft.
Wow.
Würde. Das ist natürlich reine Polemik, aber es zeigt, worauf die Satire abzielt. Auf den Vorwurf, dass eine übermäßige Analyse und das ständige Infragestellen von allem irgendwann nicht mehr erhellend, sondern lähmend und, ja, destruktiv wirken kann, wenn alles nur noch ein Konstrukt ist.
Mhm. Worüber kann man sich dann noch verständigen? Genau. Kommen wir also zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wann wird eine Wissenschaft zur Parodie ihrer selbst? Wenn wir Wölls Satire folgen, dann passiert das genau dann, wenn diese vier Elemente zusammenkommen. Okay.
Wenn ihre Sprache zu einer unüberwindbaren Barriere wird, die mehr ausschließt als erklärt. Zweitens.
Wenn ihr Blick sich von der Außenwelt ab und nach innen wendet, bis sie sich nur noch für sich selbst interessiert.
Die Nabelschau. Wenn sie die Beschreibung des Problems für wichtiger hält als die Suche nach einer Lösung und im Konjunktiv erstarrt. Und viertens. Wenn sie zu einem sich selbst erhaltenden System wird, das seine Existenzberechtigung nicht mehr aus seinem gesellschaftlichen Nutzen, sondern nur noch aus seinen eigenen Strukturen bezieht.
Das sind die vier Säulen, auf denen diese satirische Anklage ruht. Perfekt zusammengefasst.
Und der Autor verabschiedet sich mit ein paar Bildern, die das alles unvergesslich machen. Er nennt den Soziologen einen Clown mit Doktortitel.
Mhm.
Und einen Illusionisten, der dem Publikum zuruft: Das ist nicht die Wirklichkeit, das ist nur deine Konstruktion. Aber mein Lieblingsbeispiel, das die ganze Kritik in einer Nussschale zusammenfasst, ist das letzte.
Ah ja.
Wenn man diesem Soziologen ein rohes Ei ins Gesicht wirft, dann wird er nicht wütend, er weicht nicht aus, er wehrt sich nicht, nein.
Er analysiert.
Er setzt sich hin und schreibt eine tiefgründige Studie über narrative Gewalttaten in performativen Interaktionsräumen.
Und das ist der perfekte Abschluss, weil er die Unfähigkeit oder den Unwillen karikiert, die Realität einfach mal als Realität zu akzeptieren. Statt auf den physischen unmittelbaren Akt zu reagieren, wird er sofort in ein abstraktes theoretisches Konstrukt überführt.
Genau. Zusammenfassend muss man sagen, dieser Text ist eine brillante, hochintelligente, aber natürlich auch extrem einseitige und ungerechte Satire. Aber durch ihre gnadenlose Zuspitzung zwingt sie uns, eine fundamentale Frage zu stellen. Und die wäre?
Wie stellt eine Wissenschaft sicher, dass sie den Kontakt zu ihrem Gegenstand, der Gesellschaft und zur allgemeinen Verständlichkeit nicht verliert, wenn sie sich zu sehr in ihrer eigenen Sprache, ihren Theorien und ihrer Selbstbeobachtung verfängt?
Genau. Und diese Frage, die der Text so scharf in die Soziologie formuliert, lässt sich natürlich übertragen. Das führt uns zu einer letzten Überlegung für Sie.
Mhm.
In welchen anderen Bereichen, sei es in Ihrem eigenen Beruf, im Managementjargon Ihres Unternehmens, in der Politik oder in den Medien, Haben Sie das Gefühl, dass eine überkomplizierte Sprache und eine rein theoretische Nabelschau die Auseinandersetzung mit der echten Welt und die Suche nach praktischen Lösungen eher behindern als fördern? Wo wird der Wurm nur noch seziert, anstatt dass man sich anschaut, wo er hinkriecht?